Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, das ist noch zu weit weg, genau. So, es ist 10:30. Einen schönen guten Morgen zusammen hier auf der Buchmesse zu unserer Veranstaltung des Springer Verlages und den Vortrag unserer Autorin Silvia Breyer, die aus Wien angereist ist und dieses Buch geschrieben hat, Die Krisenstrategien der Banker. Ich möchte Ihnen ganz kurz, um nicht viel von der wertvollen Zeit wegzunehmen, unsere Autorin vorstellen und sagen, was sie gleich erwartet in der nächsten halben Stunde. Frau Breyer ist Bankerin, kann man das so verknappt sagen. Also sie kennt die Innenwelt der Bankenwelt aus eigener Erfahrung, die diversen Finanzkrisen und was da alles durch die Medien gegangen ist. Und die Banker haben ja in den letzten Jahren ziemlich viel, salopp gesagt, auf die Mütze bekommen. Kritik, haben nicht den besten Ruf in der Gesellschaft, in den Medien. Und Frau Breyer und dieses Buch möchten damit ein bisschen das Bild, ja, vielleicht gerade rücken oder sagen, lassen wir uns doch etwas genauer hinschauen, denn von diesen sogenannten Bankern kann man auch etliches lernen. Denn wenn Banker etwas mit etwas Erfahrung haben, dann ist es der Umgang mit Krisen, mit schwierigen Situationen. Wenn die Börsenwelt Kopf steht, dann muss man einen coolen Kopf bewahren und dann muss man Entscheidungen unter Stress treffen und das können die Banker. Und vielleicht können wir uns davon etwas abschauen, denn Krisen haben wir ja alle im Leben, kleinere, größere, und wir sind es nicht gewohnt, dann cool zu bleiben. Und wenn Sie da vielleicht etwas von mitnehmen möchten, dann können Sie sich das in diesem Buch durchlesen. Sie können es auch kaufen im Anschluss an die Veranstaltung oder jetzt ganz aufmerksam dem Vortrag lauschen. Viele spannende Beispiele aus der Welt der Banken von Silvia Breyer. Herzlich willkommen. Es wird auch noch Möglichkeit geben, Fragen zu stellen am Ende.
Ja, danke schön. Ich freue mich, dass Sie das Interesse haben, weil, wie gesagt, er hat schon angekündigt, Banker ist ja ein Begriff, der ziemlich, na mal so, polarisiert, nennen wir es schön. Ich habe mir gedacht, es ist vielleicht für Sie interessant, wie ich auf die Idee gekommen bin, dieses Buch zu schreiben, weil das schon ein bisschen was vorwegnimmt, was den Inhalt betrifft. Ich bin in die Bank hineingerutscht, wie die meisten anderen Banker, nämlich durch reinen Zufall. Bei vielen war damals die Motivation, ich suche einen Job, der sicher ist und angesehen. Also so gesehen, da hat sich einiges verändert. Bei mir ist es ganz zufällig passiert, weil ich eigentlich eine Ausbildung als Webdesignerin gemacht habe, fertig wurde, mir die ersten Vorstellungstermine ausgemacht habe, ungefähr zu der Zeit, als die Dotcom-Blase geplatzt ist. Das war mal die erste Krise, die Einfluss auf meinen beruflichen Werdegang genommen hat. Irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, ich suche jetzt irgendeinen Job, den ich gut mit meinem Privatleben, mit meinem Sohn, der damals noch ein Baby war, gut vereinbaren kann. Und jemand hat mir eine Stelle im Treasury angeboten, bei einer Bank, deren Namen ich nicht kannte. Treasury hat mir nichts gesagt. Ich habe da gab es mal eine Serie in meiner Jugend, die hieß Love Boat. Da gab es den Schatzmeister. Ich habe mir gedacht, ja, der hat einen lässigen Job gehabt. Das war ein Ausflugsboot in der Karibik und der war immer gut drauf. Ich probiere das einfach mal und bin so im Treasury gelandet. Und Treasury ist die Handelsabteilung einer Bank. Also die Aufgabe im Treasury ist einerseits dafür zu sorgen, dass die Bank immer genug Geld zur Verfügung hat, um überleben zu können, was dann später in der Finanzkrise ein Thema wurde für einige Banken. Und auf der anderen Seite war es auch unsere Aufgabe zu handeln, also wirklich Zusatzkohle für die Bank ranzuschaffen. Und das war recht spannend, diese Zeit. Und ich habe auch Persönlichkeiten erlebt, die man wahrscheinlich als Narzissten einstufen würde. Und da gibt es auch Studien, dass überdurchschnittlich viele Narzissten Manager sind oder andere Führungskräfte oder eben auch Banker. Ja, und dann habe ich mir angeschaut, sehr spannend, diese Personen zu erleben. Das sind die Heroes der Branche. Und meine erste Arbeitswoche war im September 2001. Zweite Arbeitswoche war 9/11, die nächste Krise, die mich massiv geprägt hat. Ich kann mich noch genau erinnern, als wir das erste Flugzeug in die Towers fliegen gesehen haben. Dann war eine Besprechung. Als wir zurückkamen, war das zweite Flugzeug. Und was dann abgegangen ist in dem Handelsraum, das kann man sich schwer vorstellen. Weil neben all dem menschlichen Leid, das wir live mitbekommen haben, wir hatten als einzige in der Bank, es war eine relativ kleine Bank, wir hatten einen Monitor. Der Vorstand kam zu uns, hat sich das angesehen, weil in seinem Büro gab es keinen Bildschirm. Wir hatten Reuters und Bloomberg offen, die Nachrichten im Sekundentakt. Die Wechselkurse haben geschwankt. Ja? Also man merkt das ganz stark an den Wechselkursen als allererstes, wenn sich auf der Welt etwas tut. Und da wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass das ein Job ist. Egal, was auf der Welt passiert, es hat einen Einfluss. Also man ist immer up to date. Und es gibt Kollegen, die gehen vorm Einschlafen, schauen sie noch einmal, was tut sich am Markt. Die stehen auf und das Erste ist mal zu checken, was hat sich am Markt getan. Und es ist mir auch später dann einmal passiert, bei einem Vorstellungsgespräch, dass mein Chef mich gefragt hat, mein zukünftiger Chef, kannst du gut schlafen? Ja, kannst du abschalten, wenn du hier aus der Bank rausgehst? Weil das musst du können. Du musst einfach für dich schauen, dass es dir persönlich gut geht. Also Abgrenzung ist ein wichtiges Thema und auch das beeinflusst eigentlich über alle Branchen die Menschen heutzutage. So begann meine Karriere. Ich war einige Jahre Händlerin, dann war ich auch im Sales-Bereich. Mittlerweile bin ich immer noch in der Bank, aber nicht mehr im Investmentbanking tätig. Und die letzten Jahre habe ich dazu genützt, mich weiterzubilden im Bereich Psychologie. Ich bin psychosoziale Beraterin auch, Mentaltrainerin. Und das hat sehr viel bei mir verändert persönlich. Ich blicke jetzt ein bisschen mehr hinter die Fassaden. Und da habe ich für meine Abschlussarbeit meiner Ausbildung meine Arbeit darüber geschrieben, was die Auswirkungen der Finanzkrise auf die Menschen im Treasury waren. Und die waren massiv. Und wie sie damit umgegangen sind. Also wie haben sie es geschafft, da halbwegs gut durchzukommen. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, ich habe vorhin gesagt, das waren die Heroes der Branche. Ja? Die waren von einem Tag auf den anderen die Zeros. Und das sind Persönlichkeiten, die davon gelebt haben, die sich absolut mit dem Job identifiziert haben, die, als sie krank waren, in die Arbeit gegangen sind, die geglaubt haben, die Bank geht ohne sie unter, also ein überhöhtes, aufgeblasenes Ego auch hatten und auf einmal sind die nichts mehr wert, im Gegenteil, sie werden dann sogar verachtet und von der Gesellschaft ausgegrenzt und wir haben in dieser Phase eine höhere Selbstmordrate festgestellt. Ich möchte jetzt auch gar nicht der Schuldfrage nachgehen, wer ist schuld an der Finanzkrise. Mich interessiert, was machen die Menschen? Und ich habe die Kollegen interviewt, aber nicht in meiner Bank, weil die kannte ich eh vom Mittagessen. In Wien nennen wir das Raunzen. Ja, früher war alles besser, so gut wie damals wird es nicht mehr, aber man will es nicht realisieren. Man hängt immer noch geistig an diesem Bild fest. Und deswegen hat mich interessiert, wie sehen das andere Banker, mit denen ich weniger Kontakt habe? Ist das nur ein Symptom in unserer Bank? Und ich habe festgestellt, nein, also das geht mit 9 verschiedenen Banken in Österreich. Ich hatte auch in Deutschland Kollegen, die verstreuen sich ja alle überall, in London. Also es geht eigentlich so, dass die Branche hat sich massiv gewandelt. Es hat viele Stellenstreichungen gegeben. Und es gibt auch die Schätzungen, dass zum Beispiel in Österreich der Bankenmarkt in den nächsten 5 Jahren um ein Drittel reduziert werden wird von den Stellen her. Und wir sehen das, es ist notwendig, gerade Österreich ist overbanked, aber dahinter stehen immer noch die Schicksale von Menschen. Ja, und wir tun uns recht leicht, pauschal zu verurteilen, die bösen Banker, aber der Banker an sich ist ein Mensch, der dann nach Hause geht, der Gefühle hat, der die Gefühle dann auch zu Hause auslebt und diese belastenden Situationen einfach nicht so leicht abbeuteln kann wie die Bank als Institution. Um das ein bisschen auch zu transportieren, habe ich dieses Buch geschrieben, wobei ich mich eher auf das fokussieren wollte, was ich persönlich durch das Mentaltraining auch für mich entdeckt habe, nämlich nicht zu schauen, was funktioniert nicht, sondern zu schauen, was funktioniert, diesen positiven Blickwinkel. Und dabei ist mir aufgefallen, dass gerade die Händler, die im Investmentbanking tätig sind, sich unterscheiden von den anderen Mitarbeitern in Banken, von ihrem Mindset, also von ihrer persönlichen Einstellung dem Leben gegenüber. Und ich habe versucht, das herauszufiltern, was macht ein Händler anders oder wie denkt ein Händler anders. Und da ist einfach rausgekommen, Händler sind sehr gestaltungswillig. Wenn die was tun können, und deswegen haben sie auch diesen Job gehabt, ne? Wenn ich jedes Mal überlegt hätte, Euro-Dollar schwankt gerade von einer Sekunde auf die andere, ich muss meinen Chef fragen, darf ich jetzt eine Handelsposition eingehen, ist der Kurs wieder ganz woanders und die Chance ist weg. Also Händler sind Leute, die gerne Verantwortung übernehmen fürs eigene Leben, aber auch für andere, für die Geld eine Ware ist, für die ein Wechselkurs eine Ware ist, für die Zinsen Waren sind, so wie wenn Sie zum Kreisler gehen und ein Kilo Äpfel kaufen. Also dieser emotionale Bezug ist zwar da, aber diese Leute brennen aus sich selbst heraus, die sind mit dem Herzen dabei. Und das ist eine Einstellung, die in Krisen sehr wichtig ist, wenn man das erlebt hat, dass man selber etwas gestalten kann. Ich habe dieses Buch aufgebaut wie den typischen Verlauf einer Krise. Ja, da gibt es am Anfang einmal den Big Bang, Krisenauslöser. Das ist, ich vergleiche das immer mit der Finanzkrise, um zu zeigen, wo sind Parallelen im psychosozialen Bereich und im wirtschaftlichen Bereich. Und wenn man das vergleicht, der Big Bang in der Finanzkrise war die Pleite von Lehman, 15. September 2008. Davor hat man es ignoriert, was da abgeht an den Märkten. Im Nachhinein ist man schlauer. Im Nachhinein kann man es immer besser einordnen und die Signale deuten. Aber ob bewusst oder unbewusst, man hat sie damals meistens falsch gedeutet. Und das Prinzip Hoffnung gilt natürlich auch. Es wird schon. Also gerade die Österreicher, schauen wir mal, das wird schon werden. Die zweite Phase einer Krise schließt daran an, Schockphase. Jetzt ist was passiert. Was können wir tun? Wie reagiert man? Und jeder reagiert anders. Eine werden hektisch, die anderen werden ruhig. Ja, und an diese Phase schließt dann die Phase der emotionalen Achterbahnfahrt an. Man versucht, sich neu zu orientieren, scheitert, probiert es wieder, scheitert wieder. Und irgendwann kriegt man dann hoffentlich die Kurve, dann geht es wieder bergauf. Dann ist man in der Neuorientierungsphase. Dann hat man wieder eine Perspektive. Davor sieht man nichts vor lauter Nebel. Und wenn man diese Perspektive hat, dann kann man sich wieder da rappeln. Ich vergleiche das auch ganz gern mit dem Bild von einem Boxer, der getroffen wird und zu Boden geht. Der kann jetzt versuchen, sofort wieder aufzustehen. Wenn er noch wackelig auf den Beinen ist, wird er sofort wieder niederfallen. Manchmal ist es besser, einfach liegen zu bleiben, Kräfte zu sammeln und dann aufzustehen und felsenfest zu stehen. Und das Ganze habe ich verpackt in das Buch. Und ich möchte ein bisschen was davon vorlesen. Ich möchte aber auch ein bisschen was von mir selber erzählen, was ich in den einzelnen Phasen mitbekommen habe, wie ich es erlebt habe. Aber ich habe mir 6 Banker, beziehungsweise 5 Banker, eine Bankerin, das spiegelt auch ungefähr die Frauenquote in dem Business wieder, habe ich gebeten, dass sie erzählen, wie ihre persönlichen Eindrücke waren damals. Das werde ich jetzt mit Ihnen kurz durchgehen. Also in der Phase vor der Krise war alles bestens, alles rosig. Die Banker haben damals erzählt, das Schöne an ihrem Job war, er hat Spaß gemacht. Egal wie viel sie gearbeitet haben, und das war mehr als ein 8-Stunden-Tag, sie waren mit Leib und Seele dabei. Das war die intrinsische Motivation sehr hoch. Die haben das gemacht, nicht wegen am Geld. Also Bonus ist schon ein Thema, haben sie auch alle zugegeben. Und Bonus bedeutet auch immer vergleichen. Wer kriegt mehr Bonus? Und wir haben das auch gesehen, in Amerika wurde versucht, die Managergehälter zu reglementieren und sie haben den Weg gewählt, dass sie sie öffentlich gemacht haben, in der Hoffnung, dass das die Gier ein bisschen bremst. Wir haben genau den gegenteiligen Effekt gesehen. Es hat einen Rittern gegeben, wer ist der Beste, wer kriegt am meisten und die Bonuszahlungen gerade im Managerbereich sind extrem gestiegen. Aber Bonus war nicht das wirkliche Motivationsinstrument, sondern die Händler, mit denen ich gesprochen habe, denen ging es um die Selbstverwirklichung, um der Beste zu sein. Ja, das sind auch Typen, wie gesagt, ungefähr 90% Männer, erhöhter Testosteronspiegel im Vergleich mit anderen Gruppen. Ja, da geht es um Rivalität, da geht es ums Gewinnen wollen. Und das erzeugt im Gehirn ein Gefühl der Befriedigung. Das geht direkt ins Belohnungszentrum. Und alles, was das Belohnungszentrum anspricht, hat auch das Potenzial, süchtig zu machen. Und teilweise kann man es da auch einordnen. Und das ist auch die Grundlage von Gier. Beim Gier geht es ja nicht ums Geld an sich, das man bekommt, wenn man eh keine Zeit hat, das auszugeben, wenn man ständig im Job ist. Da geht es einfach nur um Selbstbestätigung, Selbstbefriedigung, wenn man so möchte. Die Gestaltungsmacht habe ich schon erwähnt. Ich kann das. Ja, das geht auch teilweise so weit, dass ich sage, ich schaue mir einen Chart an, es gibt die Chartanalyse, man versucht Bilder rauszuerkennen und man nimmt an, dass aufgrund der vergangenen Entwicklung man sagen kann, wie es weitergehen wird. was Analysen wert sind, haben wir dann nachher eh erfahren. Wenn ich eine Schwankungsbreite habe, die sehr eng ist, kann ich nicht viel falsch liegen. Was ich festgestellt habe in meiner Zeit als Händlerin, man bekommt für alles eine Analyse. Ob ein Kurs jetzt steigt oder fällt, es gibt gute Analysten, der eine sagt A, der andere sagt B. Und die Argumente sind überzeugend von beiden. Schlussendlich entscheidet das Bauchgefühl und der Kopf findet dann eine Begründung, warum er diesmal dem einen gefolgt ist und nicht dem anderen. Für Händler gilt es eigentlich auch zu akzeptieren, dass man scheitert mit der eigenen Prognose. Das macht auch nichts. Ja? Händler haben ein Limit, das dürfen sie nicht überschreiten. Also wenn ein gewisser Verlust da ist, muss die Position geschlossen werden, auch wenn sie immer noch daran glauben, dass sich die erholt. Aber das sichert einfach das Überleben der Bank. Also verlieren, einmal falsch liegen, ist kein Problem. Sollte halt nicht dauernd passieren, aber dann ist der Job weg. Also die Motivation ist schon da, innerhalb des eigenen Limits zu bleiben, was auch einen gewissen Druck erzeugt. Aber wenn man es dann schafft, dann ich hab's ja gewusst, ich bin ja toll. Diese Gestaltungsmacht, die ist ganz, ganz wichtig und die hat man auch bei den Händlern im Privatleben erlebt. Also die sind keine Befehlsempfänger, sondern das sind Macher. Und Sie haben gesagt, ganz wichtig, die Abwechslung. Kein Tag wie ein anderer. Ja, und ich merke das auch bei mir, wo ich teilweise nachher dann Jobs hatte, die mich angeödet haben, wo ich nicht mit Herzblut dabei war. Ich habe lieber einen stressigen Job, wo ich gestalten kann, der jeden Tag anders ist, wo ich Entscheidungen treffen muss, wo ich Verantwortung übernehmen muss. Ich habe kein Problem damit, auch den Kopf hinzuhalten. Ja. Und ich möchte Ihnen gern von Paul vorlesen, wie es ihm in dieser Zeit gegangen ist. Paul ist 45, im Bereich Sales tätig, das heißt, er verkauft Produkte für die Bank. Und er erzählt über die Zeit vor der Krise: Ich wurde Banker, weil ich einen sicheren, gesellschaftlich angesehenen Job mit Karrieremöglichkeiten gesucht habe. Ich war stolz, aufgenommen worden zu sein und habe mich zur Elite zugehörig gefühlt. Mein Motto von damals: Nun ist alles möglich, Tür und Tor stehen offen. 120% Einsatz und ständig neues Lernen. Das Schönste am Job ist die Anerkennung und Wertschätzen durch Kunden, Kollegen und Vorgesetzte. Wenn ein Geschäftsabschluss gelingt, der nicht einfach war, erfüllt mich das mit großer Genugtuung und Freude. Ich komme dann in einen Flow-Zustand, vergesse Zeit und Raum, tauche tief in die Arbeitswelt ein, bin fokussiert und skrupellos beim Abschluss, ich denke nur ans Geschäft. Dann kam die Krise. Was dann losging, war einfach Angst. Ja, bestätigt, in dem Moment, wo die Lehman-Pleite war, herrschte Blanken. Und ich kann mich noch erinnern an meine Zeit damals, wir konnten es nicht einordnen. Also im Nachhinein, in einem Takt diese Negativmeldungen, die jeder für sich Erdbeben auslösen hätte können, und das kam fast im Stundentakt. Also wir haben das nicht mehr verarbeiten können, was da auf uns eingeprasselt ist. Und kein Analyst, ja, ein Wirtschaftsfachmann konnte das in diesem Zusammenhang begreifen, geschweige denn sagen. Und alles, was wir nicht wissen, alle Unsicherheit, da einfach Angst. Das sind Existenzängste drinnen, die ganz, ganz zum Beispiel das dunkle, schwarze Meer Angst macht. Das ist eine Urangst, die hier angesprochen wird, die Sicherheit. Die müssen ungefähr eine Orientierung wissen. Und selbst wenn sie wissen, es ist schlimm, hilft das schon weiter, als wenn man gar nichts weiß, wie es weitergeht. Was damals geholfen hat, war Symbolik und waren Worte. Man kann jetzt zu Angela Merkel stehen, wie man möchte, aber sie hat damals gesagt, dass bei der Flüchtlingskrise, sie hat auch damals eigentlich zusammengetrommelt und eine Lösung gesucht. Sie haben damals die Spareinlagen garantiert. Das war wichtig. Die Leute sind zu den Banken geströmt, haben alles Ersparte abgehoben, haben es zu Hause unter die Matratze und auf den Einbrecher gewartet. Ja, aber immerhin war es in ihrem Einflussbereich. Wir haben das gesehen, was in Griechenland passiert ist, als die Spareinlagen eingefroren wurden. Die Leute haben ja Geld dran. In Zypern wurde später ein Schuldenschnitt gemacht, wurde 10% alles erspart, war vom Staat eingeschränkt. Also dieses Bedürfnis nach Sicherheit haben sich die Leute dann selber geholt. Das war ganz wichtig von der Politik damals, das Signal zu setzen oder auch vorgaukeln: Wir setzen jetzt Maßnahmen, die funktionieren. Und die Schweizer Notenbank hat zum Beispiel gemacht, den Euro-Schweiz-Kurs bei 1,20 stabilisiert. Verbal nicht mehr funktioniert hat, haben sie erst begonnen, die Devisen zu kaufen. Aber das, wo Märkte ganz sensibel reagieren. Früher, als noch Alan Greenspan Vorsitzende der FED war, sind wir an seinen Worten gehangen. Und hat der ein Wort anders gesagt, mal war die Hölle los. Dann ging der Kurs mal nach oben, dann hat man drüber nachgedacht, dann ging der Kurs nach unten. Irgendwo hat er sich dann wieder eingependelt. Also Worte haben hier eine große und können viel anrichten. Ein einziges Wort genügt. Symbole, dasselbe, symbolische Gesten. Das ist in jeder Krise wichtig. Also wenn man persönlich betroffen ist, plötzlich jemand stirbt zum Beispiel oder man bekommt eine niederschmetternde Diagnose. Die erste Phase, die Schockphase. Man kann es nicht einordnen. Man betritt Neuland. Das Wort Krise zeigt eigentlich schon, dass die vorhandenen, wenn es greifen würde, hätte ich keine Krise. Dann wäre das ein Problem, aber ich wüsste, was ich tue. Eine Krise ist etwas, das mehr funktioniert. Das war damals der Fall. Und die Händler haben so, das erste war mal abchecken, ist meine eigene Bank betroffen? Damals nach 9-11 hat als erstes geschaut, haben wir eine Euro-Dollar-Position offen? Wiesen und die Verluste zu begrenzen. Ich habe eine andere Kollegin gehabt, die auch im Buch dann, dass sie mit Lehman direkt Geschäfte hatten und die hatten Geld. Ihre Aufgabe war, so schnell wie möglich das Geld zurückzuholen. Da ging es wirklich darum, bei zu sein. Die Letzten haben das nicht mehr geschafft, sie hat es noch geschafft. Und teilweise einfach nicht mehr die normale Kette einhalten müssen und alle Vorgaben der Chefs einholen, sondern einfach tun, weil es zu tun war. Das ist auch etwas, was in einer Krise hilfreich ist. Und wenn man es nicht selber tun kann, sich dann jemanden holen, der es tun kann für einen. Ja, ich muss nicht selbstständig sein, nach einem Verkehrsunfall zum Beispiel, wie geht Erste Hilfe? Aber ich kann, die rufen mir jetzt die Rettung und sie bringen mir aus meinem Fahrzeug bitte den ersten Hilfekoffer. Ja, das macht es auch den anderen Leuten leichter, weil jeder verwirrt ist, jeder hat Angst, was falsch zu machen. Aufträge bekommt, führt man sie aus, gerade wenn man überfordert ist. Dann im Anschluss kam die emotionale Achterbahnfahrt. Reden wir jetzt schon von den Wochen und Monaten bis zu Jahren danach. Da ging es auch darum, diese Krisen voll zu schätzen. Und ich möchte Ihnen vorlesen, was der Emil dazu gesagt hat. 43 und Devisenhändler, also einer, der es ganz, ganz stark merkt. Devisen schwanken sofort. Wie es ihm damals ergangen ist, das Ganze auch im Privatleben einzuordnen. Er schreibt, dadurch, dass ich überhaupt niemanden persönlich kannte, der durch die Finanzkrise Schaden erlitt, in dieser Zeit konnte ich einfach nicht so richtig geschockt sein. Das ist irgendwie so, wie wenn im Fernsehen man sieht und genau weiß, es ist nur ein Film. Dem Schauspieler geht's gut. Dass es reale Ausmaße die Finanzkrise hat, ist mir ab dem Zeitpunkt gewusst geworden, als man in der U-Bahn böse eine Krawatte trug. Viele Kollegen haben damals damit begonnen, in Jeans und Pulli zur Arbeit zu fahren und erst im Büro den Anzug anzuziehen. Ich hatte mehr Angst vor der Wut der Bevölkerung als vor den Folgen am Markt. Ich habe mich außerdem überhaupt nicht schlecht gefühlt zu sein. Ich war sozusagen ja nicht schuld, dass das passiert ist. Aber auf der Straße sahen das anders. Sie hassten jeden Banker und das hat mir wehgetan. Der hat sich nicht verändert, er ist noch da. Und wenn mich Leute fragen, was ich arbeite, ist mir das unangenehm zu sagen. Die Leute mögen Banker immer noch nicht. Unlängst hat eine Mutter an der Sandkiste zu meiner gesagt, dass sie niemals mit einem Banker verheiratet sein könnte. Das hat, weil das sind Personen dahinter. Das geht in den Kern der Existenz. Ja? Und das ist typisch für eine Veränderung, die passiert. Man ist bis zu einem gewissen Grad überfordert, muss sich neu orientieren. Und viele Banker haben in dieser Zeit überlegt, ob sie ihren Job nicht an den Nagel hängen. Viele wurden an den Nagel gehängt, vor die Tür gesetzt. Und das Wort Krise heißt Wendepunkt. Man weiß nicht, ob zum Guten oder zum Schlechten, aber die Banker, die ich interviewt habe, waren 9 Stück an der Zahl, wovon 3 nicht mehr in der Bank tätig waren. Das waren die, die am glücklichsten waren. Es wurde eine Entscheidung für sie getroffen. Sie mussten sich neu orientieren und das sind die, die wieder aufgestanden sind, die dann die Kraft gesammelt haben und die ihren persönlichen Traum jetzt teilweise endlich leben, erkannt haben, es gibt keine Sicherheit für immer. Das ist auch nicht so wichtig. Es ist eher wichtig, was man von sich selber hält. Das, was man kann, das muss man nicht in dem nur ausüben, sondern das, was man kann, das kann man ja als Person, das sind die Eigenschaften, die man hat. Und das ist in jeder Krise das Thema. Egal, ob jetzt jemand ist, ob man plötzlich alleine dasteht, weil der Partner, mit dem man lange Zeit zusammen war, jetzt nicht mehr lernen, einen Videorekorder zu programmieren. Okay, gut, gibt's nicht mehr Videorekorder, sorry. Da merkt man, ich bin auch schon älter. Aber man kann lernen, sein Leben wieder selbst zu gestalten. Das kann durchaus eine Wendung bringen, wo man sich denkt, ich habe ihn zwar gern gehabt, aber früher wäre es noch schöner gewesen, das schon zu leben. Dann kommt die Zeit, wo es einfach genügt, wo man keine Lust hat, zu raunzen, zu jammern, am Boden zu liegen. Und ich lasse nochmal den Paul zu Wort kommen. Der sagt, und nach der Finanzkrise bemerkt, dass der Bankerjob nie mehr so sein wird wie früher und mit massiv hat's gerechnet. Die angekündigten Restrukturierungen bestätigen meine Befürchtungen. Wenn ich nun davon betroffen sein kann, erfüllt es mich mit einem gewissen Befriedigungsgefühl, dass ich früh genommen habe, nach Alternativen Ausschau zu halten, um die Abhängigkeit vom Bankberuf zu minimieren. Ich glaube, dass der Bankberuf seit jeher überbezahlt und vom Standing überbewertet war. Das Downgrading ist eine logische Folge des vorangegangenen Hypes. Ich persönlich fühle mich an der Erde, back to normality, am Boden der Realität. Ich bin nun Boden, kommuniziere auf Augenhöhe, normaler für Leute außerhalb der Finanzwelt und ich bin froh, in den guten, fetten Jahren dabei gewesen zu sein. Ich bin dankbar, ich lebe im Hier und Jetzt, nicht in der Vergangenheit oder der Zukunft und ich will es wieder so machen. Und das sind wichtige Aussagen, die er sagt, im Hier und Jetzt, auch in einer Krise, zu akzeptieren, dass das Leben ein stetiger Wandel ist, mal ist man oben unten. Aber es bringt nichts, sich davor zu fürchten, was in der Zukunft vielleicht sein wird. Die Ängste, die werden niemals Realität. Wir haben die Angst vor der Unsicherheit. Ich muss schon sagen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dann stelle ich mich darauf ein und hoffe. Und er hat auch angesprochen, Dankbarkeit für das, was man hat. Es gibt immer was im Leben, was noch gut funktioniert. Und das ist so der schöne Ansatz vom Mentaltraining. Ich schaue nicht auf das, was nicht funktioniert. Gibt es doch einiges in jedem Leben von uns. Aber es gibt viel, viel mehr von dem, was passiert. Und dort, wo ich meine Aufmerksamkeit hinwende, tritt alles andere in den Hintergrund. Und die Händler, egal ob sie jetzt noch oder nicht, aber die Händler, die das geschafft haben, denen geht es jetzt gut. Und die, die in der Vergangenheit sind, früher war alles besser, die haben Probleme, das geht hin bis zu Depression, Burnout-Erkrankungen, da sehen wir eine ganz massiv steigende Zahl, Drogensuchtoren, die hier einfach überhand nehmen, die vorher nicht so waren. Und das ist schade, weil wir über die Dinge denken, beeinflusst, wie wir unser Leben leben, was wir tun. Und das letzte Kapitel heißt volle Kraft voraus. Das ist das, wenn ich weiß, wo ich hin will und mir den Weg überlege, wie ich dorthin komme. Und das hat sehr viel zu tun mit Selbstverantwortung. Die Banker für sich entscheiden, ob sie im Job bleiben oder nicht. Manchmal wird ihnen die Entscheidung abgenommen. Dann können sie hier überlegen, was möchte ich mit meinem Leben anfangen. Und jeder von uns kann das für sich auch tun. Wenn es einem schlecht geht, kann man entscheiden, ich möchte mich als Opfer fühlen. Das ist auch okay, wenn man sagt, okay, ich bin so arm und im Selbstmitleid badet. Das tut uns emotional gut, das braucht man bis zu einem gewissen. Aber auf Dauer ist es halt nichts. Und es macht uns auch körperlich krank. Deswegen wünsche ich Ihnen für Ihr Leben, dass Sie sich positive suchen, positive Aspekte, auch mal in sich gehen, was ist jetzt schon gut, wo sind Sie bei sich, wo fühlen Sie sich wohl und den Fokus darauf legen. Die nächste Krise kommt bestimmt, aber je mehr Erfahrung wir haben, nämlich wie geht man konkret mit der einen Krise um, wenn das und das passiert, sondern prinzipiell, ich kann beeinflussen, ich kann es gestalten, wie es mir geht, ich habe es in der Hand. Das gibt das nötige Sinn, um Krisen gut zu überstehen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie das Buch interessiert, Sie können es heute hier erwerben. Und
danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.